Wir hatten diese Woche eine große Story in der Welt der künstlichen Intelligenz und das war das neue Modell von Anthropic, nämlich Mythos bzw. Fable heißt das. Und es war erst nicht frei verfügbar, weil es doch so gefährlich ist. Dann wurde es allen verfügbar gemacht und dann hat die US-Regierung gesagt, nee, ist doch gefährlich und jetzt ist wieder für alle verboten. Das allein ist schon eine große Story. Zusätzlich gab es aber diese Woche auch noch, oder beziehungsweise letzte Woche, ein Paper, das kam ein paar Tage früher raus, was davon sprach, wie denn Europa so abhängig ist von genau diesen Amerikanern, die uns auf einmal KI-Modelle vielleicht verbieten könnten. Und das passt super zusammen. Und das wollen wir heute diskutieren, und zwar in der ganz großen Runde mit den OGs hier aus dem Podcast. Die Steffi ist dabei. Hi Steffi.
Hallo zusammen.
Dann haben wir den Uli. Hi.
Hallo.
Und der Chris ist wie fast immer auch dabei. Hallo.
Hat er jetzt Oldie gesagt oder ist mein Hörgerät irgendwie
ausgeschlossen? Nein, das heißt OGs, die Originals aus dem Podcast, das Dreamteam sozusagen. Genau, und wir sind alle heiß, weil das wirklich, glaube ich, ein ganz großes Thema war diese Woche. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los, oder?
Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt. Was macht das mit uns? Finden wir es heraus. Gemeinsam mit KI, der Podcast des GMKI e.V.
Also ich habe schon gesagt, ne, das neue Anthropic-Modell und das Verbot der US-Regierung, das geht so ganz groß durch die KI-Welt und beschäftigt sehr viele Leute, ist auch sehr aktuell. Wir haben uns entschieden, damit anzufangen, erstmal zu gucken, was ist denn das da für ein Paper, was ein paar Tage vorher rauskam und was im Grunde genau das beschreibt, was dieser Anthropic-Vorfall jetzt bestätigt, nämlich ein Paper, was darüber redet, wie Europa, das heißt Europe 2031, in eine Abhängigkeit der großen KI-Mächte gerät und da irgendwie nicht mehr mitkommt. Uli, wie hast du das wahrgenommen, dieses Paper?
Ja, also das kann jeder nachlesen unter europe2031.ai. Und da geht es eigentlich darum, in einem Satz, wie ja eben Europa abgehängt wird jetzt über die nächsten Jahre von Amerika. Das setzt an in 2025 und hat so eine schöne Art und Weise, das zu beschreiben, mit so zwei Charakteren, die miteinander quatschen. Die eine ist die Advisorin in Brüssel und der andere ist in Silicon Valley. Die kennen sich von der Kindheit und die haben immer so ein Gespräch und zwischendurch wird halt erklärt, was passiert. Und im Prinzip geht das dann einfach über die Machtaufnahme von Amerika und wie die halt weiter nach vorne preschen und so, und China auch, und Europa durch diverse Sachen eben da nicht mitmachen. Und das wird dann eben in die Zukunft bis 2031 projiziert und kein schönes Ende ist uns da vorbestimmt.
Ja, Steffi, du bist am wenigsten nerdig von uns vier. Hast du das diese Woche alles auch genauso wahrgenommen, wie wir hier mit irgendwie flatternden Hemden rumsitzen? Oder bist du da entspannter?
Steffi ist auch nerdig, aber auf eine andere Art und Weise.
Genau, ich bin visuell nerdig. Ich habe das schon wahrgenommen und finde das auch wirklich krass, wobei ich irgendwie zwischendurch gelesen habe, es gibt einige wenige Firmen, die des Mythos doch jetzt auch wieder einsetzen, oder? Ich bin gar nicht sicher. Könnt ihr das bestätigen? Gab es nicht irgendwelche Firmen, die das dann doch jetzt irgendwie mal oder testen dürfen, einsetzen dürfen? Also ja, total krass. Und wir sehen einfach, wie schnell es geht, dass der Hahn dazu gedreht wird. Und jetzt, wenn wir das mal hochrechnen, auf andere Large Language Models oder Businesses, die darauf aufbauen und dann im Zweifel irgendwann gesagt hat, ach jetzt, nö, kriegt er jetzt auch nicht oder drehen wir zu oder so, dann, weiß ich, sind relativ viele Businesses natürlich auch relativ schnell obsolet. Also diese Abhängigkeit wissen wir ja schon lange von den großen Tech-Firmen und die Möglichkeiten, die da bestehen, uns zu beeinflussen bzw. abzuhängen, ist total real und natürlich entsprechend krass.
Vielleicht müssen wir das auch nochmal ganz kurz mit dem Mythos ein bisschen genauer erklären. Also Anthropic hat dieses Modell entwickelt und selber getestet und gemerkt, ach du Scheiße, das findet Sicherheitslücken in allen Betriebssystemen, in allen Browsern, hat das unter eigenen Tests halt Sicherheitslücken gefunden. Das heißt, die haben selber gesagt, oh, okay, wir können das hier nicht veröffentlichen, das ist zu krass. Haben dann aber bestimmte Firmen, also natürlich amerikanische Firmen, so wie Microsoft und Google und sowas alles, denen das zur Verfügung gestellt und gesagt, so, jetzt nehmt das mal und macht mal eure Software sicher, bevor wir das hier releasen. So, dann haben die das gemacht. Dann haben die eine abgespeckte Version oder eine konzentrierte Version von diesem Mythos oder mit mehr Guardrails, muss man sagen, von diesem Mythos, was dann eben Fable genannt wurde, haben das der Öffentlichkeit dann Monate später zur Verfügung gestellt. Und dieses Modell Fable wurde dann jetzt letzten Sonntag, glaube ich, von der Regierung, also die Regierung, die amerikanische Regierung ist zu Anthropic gegangen und hat gesagt, so Leute, das müsst ihr leider, müsst ihr das wieder runternehmen, weil das verstößt gegen unsere Export-Angelegenheit. Beziehungsweise hat er dann irgendwelchen militärischen Hintergrund und dadurch werden unsere potenziellen Feinde zu sehr gestärkt sozusagen, also wie Waffenexport sozusagen, damit gleichgesetzt. Und damit den verboten jetzt Anthropic, dieses Modell außerhalb oder nicht Amerikanern zur Verfügung zu stellen. Und weil die halt, weil die aber jetzt noch nicht genau wissen, wer ist jetzt Amerikaner und wer nicht, haben die gesagt, okay, jetzt müssen wir das komplett runternehmen, weil wir können jetzt nicht genau sagen, hier, du bist Amerikaner, du darfst es nutzen, du bist kein Amerikaner, du darfst es nicht nutzen. Also so, das heißt, jetzt ist das seit einer Woche weg und das hat tatsächlich sehr interessante Auswirkungen. Ich wollte nur noch über die Timeline hier auch.
Ja, das ist wichtig, denn das war auch ein ziemliches Hin und Her. Ehrlicherweise der größte Gossip in der KI-Welt seit diesem Rauswurf von Sam Altman übers lange Wochenende und nachdem er dann wieder reingesetzt wurde. Also es war auch ein bisschen Klatsch und Tratsch dabei, aber tatsächlich ist der Fakt ja richtig, dass dieses Modell erst eben gar nicht veröffentlicht wurde, dann wurde es, wie du gesagt hast, eingeschränkt, so dass gerade vor allem Cybersicherheit und biochemische Waffenherstellung oder grundsätzlich Biochemie da nicht mehr voll abrufbar war. Trotzdem hat die US-Regierung angeblich wahrscheinlich nach Verpfeifen von Amazon entschieden, das geht so nicht mehr, das dürfen alle Nicht-Amerikaner, hast du ja gesagt, nicht mehr benutzen. Chris, wie war das bei dir? Hast du das schon benutzt, das Modell? Ist es bei euch direkt irgendwie eingesetzt worden irgendwo oder für dich privat?
Ich habe selber nicht benutzt, weil ich bin nicht so immer sofort das Neue benutzen. Und dann, bevor ich es dann konnte, weil irgendwer anfing zu sagen, aus meinem Bekanntenkreis allerdings, der meinte so, ja, so viel besser ist das jetzt aber auch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, muss ich mir doch mal angucken. Dann schwupp, war es schon aus. Also ich hab quasi meine Opportunity sozusagen verpasst. Ich wollte zu dem, was gerade noch gesagt wurde, aber noch sagen, also man kann sowas ja immer aus ganz vielen Perspektiven sich angucken, ne? Und aus Anthropic-Sicht, finanziell ist das wahrscheinlich jetzt doof, weil das Ding ja noch mehr Tokens verbrennt und deshalb quasi noch mehr Umsatz machen könnte. Aber marketingmäßig ist es ja mega geil, ne? Also zahlt wieder voll in die Story ein, wie letztes schon mit dem Papst, wo Anthropic schon wieder die Guten sind. Ja, wir haben zwar das allerbeste Modell, aber oh, weil wir so sicherheitsbewusst sind, müssen wir die Menschheit ja schützen. Und dann haben wir alles getan, das dürfen wir nicht und so. Also maximal positiv alles mitgenommen und sind jetzt am Ende nicht schuld daran, dass halt die ganzen Systeme gehackt werden. Also das fand ich so, ist nicht entscheidend, aber fand ich einen interessanten Nebeneffekt von dem ganzen Ding, wie das jetzt kommuniziert wurde in diesem Gossip-Wochenende. Generell, und eine andere Sache, die ich auch noch gerne dazu sagen würde, ist halt, wenn meine Töchter nach Hause kommen und sagen, Papa, du darfst keinen Toaster mehr benutzen, weil ich habe aber so und so gelesen oder gehört oder so, ist meine erste Frage immer, okay, wer hat das denn gesagt? Und ja, das ist aber der Influencer so und so, der hat 100.000 Follower und so weiter. Ah, okay. Was könnte die Motivation von demjenigen sein, wenn er dir diese Informationen so präsentiert, wie er sie dir präsentiert hat? Und ich fände cool, wenn wir auch auf den Aspekt später hier in dieser Folge nochmal darauf eingehen und mal kurz darüber reflektieren, wer ist denn das eigentlich, wer das da geschrieben hat? Und was könnten die denn wollen? Und warum haben sie auch diese Art der Präsentation gewählt, die ich inhaltlich finde ich vieles gut an dem Papier, also gute Denkanstöße drin, aber ich finde vieles auch wirklich problematisch, was die geschrieben haben, weil es ist mir zu manipulativ.
Aber um das jetzt klar zu stellen, du bist jetzt wieder bei dem Europapapier, ne?
Sorry.
Ja, dann müssen wir aufpassen. Wir haben hier zwei Themen, die wir gleich dann aber auch zusammenbringen wollen. Der Uli hatte sich gemeldet.
Ja, nur noch mal als auch kurze Anekdote. Ich bin direkt drauf gesprungen. Wir haben so ein Problem auf der Arbeit, wo wir halt ein illustriertes PDF, also ein schön gelayoutetes und designtes PDF in Englisch haben und wollen das jetzt in 20 Sprachen übersetzen. Ich meine, wir machen immer, man könnte sich jetzt wirklich damit beschäftigen und mit den ganzen Tools das so zusammenbauen, dass es auch möglich ist. Was aber viel einfacher ist, schmeißt der KI das PDF hin, das Englische, und sagst so, bitte übersetzen, aber bitte genau Layout so lassen und alles super geil, dass es so schön aussieht. So, ja, das haben wir schon jetzt seit einem halben Jahr machen wir das und ChatGPT 5.4 oder 5.3 angefangen und mit Claude auch und Sonnet und Opus und so weiter. Ja, und dann haben wir das dann Fable hingeballert, als es dann rauskam. Ich glaube, am Freitag kam das raus und am Sonntag wurde es schon wieder runtergenommen. Also es war ja echt nur ein wirklich kleiner Zeitraum. Und der hat, also da war ein Riesensprung drin. Ich meine, ich weiß nicht, von welcher Seite man das hier betrachten will oder wie viel Gewicht man dieser Aussage irgendwie jetzt geben will. Aber, also in meinem klitzekleinen Anwendungsbereich, war das ein Riesenunterschied. Also was da ChatGPT 5.4 gemacht hatte, das war halt wirklich, wirklich Humbug. Wirklich totaler Quatsch kam da raus. Und Fable war wirklich so nah dran, dass es wirklich fast alles von alleine gemacht hätte. Also da war ein großer Sprung zu sehen. Das wollte ich nochmal als kleines Anekdötchen hier mit einfließen lassen.
Frage, die dazu kommt, ist, war das denn der Sprung, der die KI jetzt im Allgemeinen gefährlich macht? War Opus 4.8 ein harmloses Ding und Mythos ist so viel besser, dass jetzt alles auf einmal gefährlich ist? Chris, du hast das gesagt, das könnte auch einfach ganz grandioses Marketing sein. Und am Anfang, als Anthropic Mythos vorgestellt hat, war auch, glaube ich, der Vorwurf so ein bisschen, ne, ja, das ist alles ein bisschen Marketing und es zahlt alles darauf ein, dass Anthropic diese super tolle, beste Firma ist. Wie kommt die US-Regierung darauf, zu sagen, das war jetzt die Grenze? Haben die das selber getestet oder sitzt da jetzt einfach nur ein nervöser Donald Trump und hat die gleichen Marketingversprechen gehört? Und was passiert überhaupt, wenn jetzt dann GPT 5.6 oder 6 rauskommt? Lässt sich das jetzt aufhalten, was wir oder die US-Regierung mit Mythos versucht hat aufzuhalten? Oder ist das eigentlich...
Also zur Gefährlichkeit habe ich nur gelesen, muss ich sagen, aber ich fand es plausibel, dass der halt nicht nur Sicherheitslücken aufspürt und zwar sehr, sehr viel genauer als halt die vorherigen Modelle, was man ja auch so erwarten könnte, dass er halt einfach mehr kann, sondern der hat außerdem quasi in Echtzeit direkt die dazugehörigen, wie nennt man das denn, Angriffsvektoren oder Hacks quasi generieren können. Also hast du ihm dann quasi gesagt, ja, guck doch mal hier, meine Sparbank, Sparkassen Homebanking-Webseite. Ich spinne jetzt, aber so habe ich das verstanden. Guck sie dir doch bitte mal an, mein lieber Mythos, und finde mal raus, wo Sicherheitslücken sind. Okay, soweit so gut, also soweit so schlimm, wenn dann was kommt, aber dann musst du als Entwickler ja trotzdem noch in der Lage sein, dann das entsprechend auszunutzen. Das sind ja immer wirklich komplexe dann Abläufe, die du dann da bauen müsstest. Aber der hatte dann auch schon, konntest du auch noch dazu sagen, und bau mir direkt den Hack dazu, damit ich diese Sicherheitslücke auch ausnutzen kann. Und das war halt offensichtlich in einer sehr hohen Qualität. Also die Hypothese oder die Angst, von der ich gehört habe oder gelesen habe, war halt, dass wenn du das Ding rauslässt, so frei wie ChatGPT oder Claude, dann kannst du sicher sein, dass die bösen Buben auf jeden Fall sofort losziehen und halt alle Tools, die es da draußen gibt, auf Sicherheitslücken mit dem zugehörigen Angriffstool durchsuchen. Und bevor wir überhaupt bemerkt haben, dass unsere Bank gehackt wurde, ist die schon aus. Das hatte ich so verstanden. Und wie gesagt, mich hat irgendwie keiner eingeladen zu diesen sehr geheimen Meetings, wo diese Tools vorgestellt wurden. Aber komischerweise. Aber was man so hört von Leuten, die da nichts gesagt haben, außer dass sie schockiert sind und sich wirklich Sorgen machen, das kam mir schon glaubwürdig vor, würde ich damit sagen.
Ich habe es auch so gehört, genau. Mit diesem direkt, dass man den Hack dann dazu entwickelt. Man findet die Stelle und dann
praktisch
geht man in Echtzeit sozusagen direkt rein. Mhm.
Das heißt, für die Diskussion jetzt gehen wir davon aus, das war wirklich ein großer Sprung. Das ist ein Modell, was wirklich in den falschen Händen gefährlich sein könnte. Und dementsprechend, können wir das nachvollziehen, dass die US-Regierung da ein bisschen nervös reagiert hat?
Na, wir können ja. Sorry.
Nee, dementsprechend sind sie jetzt bei den wenigen großen Tech-Firmen, die dann schön testen dürfen.
Ich finde das eine super Überleitung zu dem Paper, oder? Also, weil die Frage ist, wie geht das denn jetzt weiter? Genau, ne? Und wie ist denn die Antwort derjenigen da drauf? Also unsere Antwort, die jetzt davon ja betroffen sind. Also es wird jetzt nicht Donald Trumps Sparkassensoftware gehackt werden, aller Voraussicht nach, sondern es wird eher unsere Sparkasse sein, die dann auf einmal kaputt ist. Und
genau, das sollten wir vielleicht noch einmal ganz klar machen. Ne? Es geht jetzt nicht darum, wir als Privatanbieter, und wenn ich mal irgendwie einen Blogbeitrag schreibe oder irgend sowas, das kann ich auch mit dem alten Modell noch. Es geht wirklich um großkonzernige Cybersicherheit und Möglichkeiten, da wirklich Schaden im großen Sinne anzurichten. Ne? Das ist das, was die US-Regierung da unterbinden wollte. Hauptsächlich, so habe ich das jetzt gehört, auch ein bisschen Angst davor, dass die Chinesen da dran kommen, weil dieses ganze China-Rennen von den USA ja auch immer sehr, sehr irgendwie heiß gemacht wird.
Ja, also deshalb halt mit dem Waffenexport auch gleichgesetzt. Also ich meine, dadurch können Nationen lahmgelegt werden. Alles beruht auf Infrastruktur. Alles beruht auf Sicherheit, Cybersecurity. Wenn du da immer irgendwie Energienetz oder diverseste Atomkraftwerke, weiß der Geier was, der reinkommst und Deutschland jetzt mal den Stück theoretisch den Strom abdrehst sozusagen, weil du alles lahmlegst, was damit zu tun hast, weil du dich in alle Systeme reingehackt hast, ja. Also das ist eben die neue Kriegsführung und ist in gewisser Weise verständlich, wenn die Amis das für sich behalten wollen sozusagen.
Das ist jetzt alles richtig, aber auch alles sehr düster und jetzt auch alles sehr, sehr, sehr Doomsday-Day Szenario-mäßig. Ich finde, man kann diesen ganzen Vorgang aber durchaus als einen Gruß aus der Küche betrachten, dessen, was kommt, wenn man sich als Europa oder egal andere Nationen, kleinere Nationen als vielleicht China und die Vereinigten Staaten, nicht eine ausreichend gute, starke Position in dem weltweiten Lauf um Ressourcen und Modelle und Chips kümmern kann und oder kümmert. Und ich hoffe, dass jetzt dieser konkrete Vorfall mit dem Mythos, dass das im Prinzip irgendwie an uns vorbeigeht im Sinne von, das wird man jetzt irgendwie regeln hinter verschlossenen Türen. Und die Frage ist halt, lernen wir daraus jetzt als Volkswirtschaft und als Gesellschaft hier in Europa, dass wir halt eben nicht immer davon ausgehen können, die Ressourcen, auf die wir jetzt Zugriff haben, die aber nicht hier kontrolliert werden, uns dauerhaft zur Verfügung stehen oder nicht. Und im Umkehrschluss, das ist natürlich Quatsch, das ist natürlich völliger Blödsinn, also das müssten wir jetzt wirklich alle gemerkt haben, dass das nicht garantiert ist. Und dann ist die Frage, wie gehen wir denn damit um? Oder in anderen Worten, was sind wir denn bereit, jetzt zu investieren, um da eine weniger starke Abhängigkeit zu erzeugen? Oder vielleicht eine Gegenabhängigkeit oder sowas? Und da finde ich, wollen wir jetzt auf das Papier wechseln oder wollen wir noch ein bisschen weit über Mythos sprechen? Sorry.
Nein, das hat ja alles miteinander zu tun. Auf jeden Fall, es geht jetzt um Europa.
Und da finde ich halt, da ist das Papier schon tatsächlich interessant. Ich finde, es bedient so ein paar Stereotype. Ne? Also, ja, Europa, viel zu kompliziert, können keine Entscheidungen treffen. Muss man so sagen, das stimmt im Prinzip schon. Aber in Krisensituationen, nehmen wir mal Covid, hier die Pandemie oder Ukraine-Krise, ist es oder jetzt damals hier Schuldenkrise, ist es ja nicht so, dass wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, dass nicht auch in Europa Entscheidungen getroffen werden, die am Ende tatsächlich auch problemlösend wirken. Da war mir in dem Papier so ein bisschen zu viel so Bürokratie-Bashing und das war auch irgendwie. Ich habe große Überraschung mit Claude sehr ausgiebig über das Papier gesprochen und ein Punkt kam dann irgendwie sehr schön dabei raus für mich war, wenn man jetzt quasi als Maßnahme, um unsere Werte zu verteidigen, unsere Werte aber abschaffen muss, also zum Beispiel Planungssicherheit, Rechtssicherheit und so weiter und so fort, dann ist halt irgendwann die Frage, begehen wir dann Selbstmord aus Angst vor dem Tod? Ist also irgendwie dann ist halt das war mir ein bisschen zu platt in dem Papier.
Aber dann muss man die zweite Frage natürlich direkt hinterher schieben. Was passiert, wenn wir weiterhin unsere Werte verteidigen? Eben wenn wir, sage ich mal, das Rennen, das KI-Rennen bewusst verlieren, beziehungsweise uns nicht darum kümmern, dass wir mehr Compute bekommen. Also das ist ja das, was der Artikel dann sozusagen versucht darzustellen, dass wir aufwachen müssen, dass wir brauchen hier Rechenzentren und wir müssen versuchen, weiterhin relevant zu bleiben. Was ist, wenn wir das eben nicht machen? Also weil du hast gesagt, Christian, dass die Werte halt die wir ja hier anders haben als in Amerika, und da sind ja schon noch ein paar gute Werte dabei, die wir hier haben, im Gegensatz zu da drüben oder anderswo, wenn wir die verteidigen, wenn wir die, was hast du gesagt, wenn wir die eben aufgeben, um da mitzurennen, ja, dann gibt's keine Werte mehr, die wir verteidigen müssen. Also das heißt, ja, und meine Frage eben dagegen. Und das ist halt schon ein Problem, sorry. Ich glaube, jetzt wird's wieder ein bisschen düster. Oder gibt's eine dritte Möglichkeit eben, ist die große Frage, wie man rauskommt.
Ich finde, das ist halt, für mich ist das halt eigentlich gar nicht der Kern des Problems. Also es ist ja nicht so, dass wir schon verloren haben. Ne? Wir haben da jetzt aktuell, sind wir im Rückstand. Und wenn du dir die Zahlen anguckst, was gerade die US-Konzerne da jetzt gerade, wenn wir hier sprechen, reininvestieren und wie lächerlich gering das ist, was wir da gerade reininvestieren in Europa, dann kann man tatsächlich pessimistisch werden und sagen, okay, das können wir ja gar nicht mehr aufholen. Aber wir befinden uns da so ein bisschen an so einem großen Pokertisch, wo wir alle verschiedene Karten haben und keiner am Tisch hat, und wenn wir es vernünftig spielen, bleibt das auch so, die alleinige Kontrolle über alle Asse. Und ich glaube, also so wie ich diesen Artikel verstehe, ist es eher so, dass wir uns als Europa, natürlich müssen wir mehr investieren, und da habe ich gleich auch noch ein paar Zahlen zu, aber vor allem ist wichtig, dass wir uns nicht ausmanövrieren lassen. Halt, also dass wir die Asse, die wir im Ärmel haben, dass wir die jetzt nicht unnötigerweise jetzt abgeben und dann wirklich nur noch Verhandlungsmasse.
Welche Asse meinst du da genau?
Naja, wenn du dir anguckst, die wie so Chips, GPUs, wie die produziert werden. Da ist eine riesen Kette drin, die ich im Detail nicht verstehe. Aber was ich verstehe ist, es gibt kein Land, keine Nation oder keine Region weltweit, die das vollständig alleine kann. Also, und auch wir Europäer, wie heißt die holländische Firma da? Die sind das, so. Ohne die läuft hier nichts. Also wenn jetzt hier einer sagt, so mein liebes Europa, ihr kriegt aber jetzt keinen Anthropic mehr und wir machen jetzt eure Software platt, weil unsere KI viel, viel, viel schlauer ist als eure und ihr kriegt die neueste nicht, dann müsste man halt das Rückgrat haben zu sagen, verstanden, aber dann kriegt ihr jetzt auch diesen, was auch immer das für ein Zusatzstoff ist, den nur wir produzieren können, den kriegt ihr dann jetzt halt nicht mehr. Und ihr kriegt auch nicht die Laserlupen von Zeiss, die benötigt werden, um die Platinen zu brennen und so weiter. Also das meinte ich mit Pokertisch da draußen. Wir müssten da halt einfach mit einer Stimme sprechen und uns nicht auseinander manövrieren lassen und auch ganz klar sein, dass das hier kein Freundschaftsspiel ist, sondern hier ist jetzt hier finale WM.
Also nochmal ganz kurz, das mit dem ASML, die stellen ja die Maschinen her, mit denen es möglich ist, diese Chips zu drucken oder zu kreieren, um die GPUs herzustellen sozusagen. Und die sind wohl unangefochtener Marktführer und exportieren diese Maschinen eben in alle Welt und machen so ihre Kohle. Und das scheint ein Ass in Europas oder beziehungsweise niederländisches Unternehmen ist das, ein Ass in unserem Ärmel zu sein. Und du sagst, wir müssen das Rückgrat haben. Jetzt ist die Frage halt, wie viele andere Asse da draußen rumschwirren und in anderen Ländern. Also genau, wo führt das hin, wenn wir dagegen gehen. Sorry, Steffi, du wolltest was sagen.
Ja, nee, sehe ich aber auch so. Also es ist genau, das ist diese eine Firma und mit diesem einen Ass sich das ja auch schon so ein bisschen aus. Und wenn einfach weiterhin die Mächte so ungleich verteilt sind, dann sitzt halt irgendwann Amerika oder generell sitzen die am längeren Hebel. Also dann kannst du das eine Ass haben. Ich glaube, dann wird der Druck irgendwann, und das beschreibt ja auch das Paper als ein mögliches Szenario, so groß, dass die dann eben ja unter Druck geraten und das dann auch wegbricht. Ne? Also ich finde es schwierig. Witzige Side Note noch, diese Firma, wenn irgendwie Reparaturen auch an den Maschinen sind, die schicken, glaube ich, nur wirklich ihre eigenen Leute dahin. Da wird nichts rausgegeben, sodass diese Hoheit über dieses technische Know-how auch wirklich nur bei dieser Firma bleibt. Insofern haben die schon den Hut da auf, keine Frage. Aber ja, also ich, weil du sagst, Asse, Mehrzahl, also ich sehe halt auch nicht so viele weitere Asse, ehrlicherweise.
Wir sind auch ein großer Markt. Das ist auch noch ein Ass. Das sind alle Zweibahnstraßen. Ich bin sicher, da sind noch mehr Asse. Mein Punkt ist, so läuft das halt in der Politik, ne? Und das Gleiche ist ja auch in, was weiß ich, wer hat denn alles Atomwaffen, um jetzt Europa zu verteidigen? Und oh, was tun denn die, die keine haben, um unter dem Schutzschild zu bleiben? Oder oh, wer hat denn seltene Erden eigentlich? Und was machen wir denn? Also so läuft das halt. Das meinte ich mit Pokertisch halt. Irgendwie man tauscht halt. Oder Basar ist vielleicht besser als Pokertisch. Man tauscht halt ein und ich wollte nur sagen, wir liegen da jetzt nicht da nieder tot auf der Straße und warten jetzt drauf, dass man jetzt die Schnitzel aus unseren Rippen rausschneiden kann, sondern das Spiel läuft noch und das muss man halt machtpolitisch auch klar so spielen.
Ja, ich finde, das war ein Punkt, den hat man zum Teil auch jetzt in dem Iran-Krieg gesehen, dass eben so ein Angriffskrieg die globale Weltwirtschaft einfach extrem stark belastet, ne, und sich sowas nicht lohnt. Wir so stark vernetzt sind auf der Welt, dass ich persönlich in meiner naiven Vorstellung glaube, da jetzt so einfach irgendwo die Hardware abzuschneiden, ist gar nicht so leicht. Nämlich aus genau den Gründen, die wir gerade aufgezählt haben. Was mich jetzt interessiert ist, weil das ja ganz konkret war, ne, was ist denn, wenn nicht irgendwie hier die Hardware abgeschnitten wird, sondern eben genau dieses neueste Modell. Das hieß vor einer Weile mal, ne, so die USA sind führend, die Chinesen kommen so vielleicht so 3 Monate hinterher. Wenn wir sagen, wir Europäer, wir sind ja auch nicht untätig. Wir haben ja auch ein paar Spezialisten hier in Europa, die eben auch Modelle bauen und daran forschen. Mal angenommen, wir wären nochmal 6 Monate hinterher. Bricht uns das schon das Genick? War das jetzt irgendwie vielleicht der Weckruf zur richtigen Zeit? Wenn wir jetzt ein bisschen Gas geben, können wir aufholen? Oder sind wir für immer verdammt, hinten dran zu hängen und diese Abhängigkeit irgendwie nicht loszuwerden?
Ich brauche ein bisschen Optimismus in der Runde, weil ich vertrete leider die andere Seite hier.
Ach ja, dann
lass mich auch eher bei dir, Uli.
Das Problem ist natürlich dieses exponentielle Wachstum. Also wenn die KI erstmal integriert ist in alle möglichen Arbeitsabläufe, ja, dann ist das per Definition das dann schneller. Und je früher das alles, es geht nicht nur, wer hat das stärkste Modell, aber auch, wie wird es in die Arbeitsabläufe integriert? Das ist ja alles andere als irrelevant. Also, und das ist ja gar nicht so einfach, das wirklich produktiv einzusetzen, die KI, und auch das alles zu skalieren. Aber sobald du da ein bisschen einen Vorsprung hast und das vernünftig machst, weiß ich jetzt auch kein gutes Argument, warum das nicht auch dann sich weiter fortsetzt und durch das exponentielle Wachstum dann eben die Schere auch weiter auseinandergeht.
Ich würde gerne eine Alternativ- oder eine ergänzende Position anbieten. Ich habe in den letzten Tagen, als das da rauskam, habe ich über den Punkt genau super viel nachgedacht, weil ich habe, bis das jetzt hier alles passiert ist, habe ich immer so gedacht, habe ich mich sehr stark immer an einem Interview von dem Mistral-CEO von einem Jahr oder sowas hochgezogen, der nämlich sagte sowas wie, ja, also technisch ähneln sich die Modelle alle. Und es ist nur die Frage, welche Daten kommen da vorne rein und wie viel Power hast du dann halt, um das da alles zu trainieren? Wie groß ist das Modell am Ende? Und das entscheidet dann darüber, wie gut es ist. Aber weil im Prinzip alle Informationen, die es auf dem Planeten schon gibt, die wurden alle schon verwurstet und die Modelle ähneln sich auch. Und im Prinzip steigt ja nun mal überall die Rechnerpower irgendwie, meint er damals so, ja, der Vorsprung von diesen Frontier Models, der schrumpft der Abstand zu den zum Beispiel Open-Source-Modellen. Und da habe ich mich immer dann sehr mental sehr gerne drauf ausgeruht und habe gesagt, so, ja, macht ihr mal, dann machen wir halt 3 Monate später oder sowas. Und was ich jetzt aber verstanden habe, als das alles passiert ist und man sich damit beschäftigte, war halt, scheiße. Erstens ist es viel komplizierter, weil die Modelle sich mittlerweile, also die KI entwickelt sich selber weiter, und das heißt, da entkoppelt es sich dann auf einmal. Und da ist dann auch wirklich die Frage, wie schnell wird dann jetzt plötzlich ein Open Source, also irgendwie viel komplizierter, viel dezentraler entwickeltes irgendwie Modell, wo es halt viel weniger zentrale Steuerung drauf gibt vielleicht, wenn man das so sagen kann. Wie schnell kann dann dieses Gap geschlossen werden? Und an der Stelle war ich zwischendurch mal sehr pessimistisch. Aber wenn man dann jetzt weiter darauf rumdenkt, dann würde ich gerne eine neue Facette hier reinbringen in dieses, ey, geil, neues Modell, noch besser. Die Frage ist ja eigentlich nicht, was ist das beste Modell? Sondern eigentlich ist ja die Frage, welches Modell, inklusive der verbundenen Kosten und Preis-Leistung und so weiter, ist das für mein Problem beste Modell? Also, ich behaupte jetzt einfach mal, für das meiste, was wir jetzt machen, außer wenn der Uli PDFs ohne Änderungen in 20 Sprachen übersetzen muss, für mich persönlich glaube ich, ich kann es nicht ausprobieren, aber ich würde sehr, sehr, sehr gut produktiv sein können ohne Mythos. Weil ich brauche übrigens auch nicht, dass ChatGPT Shakespeare rückwärts auf Russisch deklinieren kann und dabei noch auf einem Bein hüpfen kann, weil das ist kein Use Case für mich. Und ich glaube, dass die Zukunft viel eher so aussehen wird, dass wir alle, vor allem aber Organisationen, bei denen es halt wirklich krass um Produktivität geht, die werden sich ganz genau angucken müssen, ja, was wollen wir eigentlich mit KI automatisieren und welches Modell brauchen wir denn dafür eigentlich? Welches Modell ist quasi gut genug? Nicht welches Modell ist das Beste? Und was wir ja auch hatten jetzt, das wurde in den letzten Wochen und Monaten immer stärker, war ja die Diskussion so, boah, diese ganzen Tokens, die da verbrannt werden, es werden immer mehr, es wird immer teurer. Und von einem halben Jahr war es noch ganz sexy, irgendwie damit anzugeben, wie viel Tokens man verbrannt hat. Mittlerweile ist es so, dass die Leute sagen, ey Alter, kannst du mal gucken, ob du das richtige Modell nimmst oder weil du verbrennst so viele Tokens jetzt arbeitsmäßig. Ne? Und lange Rede, kurzer Sinn, Uli, nur den einen Satz noch. Ich glaube, dass diese Speerspitze, also wenn es um darum geht, welches Modell nutzen wir, um unsere Atomkraftwerke, die Software und das Ganze abzusichern? Da wird diese Speerspitze notwendig sein. Und da wollen wir mit am Tisch sitzen und da wollen wir unser Ass auch einsetzen, dass wir nicht die vorvorletzte Version bekommen, sondern dass wir auch Zugang in bestimmten Korridoren zu diesen Modellen haben. Aber muss Lieschen Müller oder Hänschen Klein immer das neueste Modell haben? Ich weiß nicht. Und zum Thema, wie automatisieren wir unsere Prozesse eigentlich und welche Modelle brauchen wir dafür? Da machen wir aber hoffentlich mal eine eigene Folge für, weil das ist ja eine Wissenschaft für sich selber und allein darüber lohnt es sich sehr ausgiebig zu sprechen.
Ja, also du hast da, du hast grundsätzlich natürlich recht. Also man muss jetzt nicht auf alles das beste Modell draufschmeißen. Das ist sogar natürlich Quatsch, das zu machen, weil es gibt so viele Modelle, die so gut sind, für wenn du die auf den richtigen Task ablässt. Da hast du völlig recht. Das Problem ist, dass wenn wir vor 2 Jahren gesprochen hätten mit ChatGPT 3.5, ich glaube, da hättest du auch gesagt, boah, ist so geil, ey, ich bin so produktiv. Ich meine, wer braucht denn mehr? Der kann mir alles hier zusammenfassen, ich kann so viel direkt verstehen und sowas alles. Das heißt, und jedes Modell, was neu rauskommt, ist schon so, okay, da ist aber schon was merkbar anders. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber es ist ja dann auch so, also erstmal können wir ja gar nicht abschätzen, was für einen Vorteil das nächste Modell haben wird. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, was abschätzbar ist, zumindest der grobe Trend, ist, dass die werden immer autonomer. Also je cleverer die werden, hat natürlich dann auch wieder mit der Infrastruktur und so weiter zu tun, aber grundsätzlich, je cleverer die werden, das ist eigentlich mein PDF-Beispiel, macht das auch wieder klar, es ist nicht unmöglich, mit ChatGPT 5.4 oder mit Opus 4.8, weiß der Geier was, so ein PDF vernünftig zu übersetzen in andere Sprachen. Ich muss nur meine eigene Infrastruktur drumherum bauen und muss gucken, okay, was fütter ich jetzt genau dem KI-Modell und so weiter und so weiter. Nur, dann kommt Fable daher und sagt, und dem schmeiße ich nur noch das PDF hin. Da ist nichts mehr mit Illustrator hier oder Rohdateien da oder sowas. Nee, das fertige Produkt schmeiße ich ihm hin und der macht alles selber. Also, damit habe ich wieder viel gespart. Die nächste Stufe geht wieder genauso. Also so, es geht ja, so ist zumindest der Trend und mein Eindruck. Ich hoffe, ich sehe das nicht richtig. Aber dadurch hast du wieder das Problem. Ja doch, je stärker das Modell, desto besser bist du mehr oder weniger automatisch. Also im Prinzip war die Frage, ja, müssen wir denn so schnell sein oder nicht? Christian, das stand dahinter. Müssen wir so schnell sein wie Amerika? Muss Europa so schnell sein wie Amerika und jetzt auch Datencenter ohne Ende bauen, damit wir überhaupt noch eine Chance politisch und ökonomisch und so weiter haben?
Also die Antwort darauf ist aus meiner Sicht unbedingt ja, aber trotzdem werden wir das nicht mehr aufholen. Und nachdem ich meiner Meinung nach, weil einfach, du springst ja, wir laufen ja nicht auf ein stehendes Ziel zu, was wir erreichen können, sondern wir laufen einem Flugzeug, einem Zug hinterher, der aber immer schneller wird halt irgendwie. Und ich glaube, dass wir alles tun müssen, ich glaube nicht, dass es realistisch ist, sich vorzunehmen, ja, wir werden in derselben Liga spielen. Und das weiß ich gerade nur mit diesen, das wird nicht klappen, glaube ich. Aber ich glaube, was ich versuche zu sagen ist, ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn wir einfach klug damit mit diesem Problem umgehen. Wenn wir halt dafür sorgen, dass wir ausreichend investieren, um die Masse der Use Cases bedienen zu können, damit, wenn die jetzt morgen sagen, aber ihr kriegt ab jetzt nur noch ChatGPT 3.5 und die anderen Modellen stehen euch leider nicht zur Verfügung, dass dann bei uns nicht die Welt stillsteht, weil auf einmal alle Prozesse, die wir dann auf ChatGPT 5 abgebildet haben, nicht mehr funktionieren, sondern dass wir es halt auf möglichst klar begrenzte Zonen reduzieren, wo wir halt die Top-Modelle brauchen. Und da ist dann auch, ich sage jetzt mal, wenig freier Markt und Demokratie, sondern da werden wir einfach aushandeln mit Amerika, dass wir da halt, wenn die das nächste Mal so einen Mythos verteilen, damit Microsoft und Oracle ihre Software durchchecken, dass dann die Deutsche Bank und SAP aber auch mit am Tisch sitzt halt quasi. Fertig. Und alles andere müssen wir halt selber machen. Das war mein Punkt.
Ja, aber so ganz übergeordnet, also diese Machtverteilung, die bleibt ja. Also selbst wenn wir dann nur auf 3.5 arbeiten, also die Unabhängigkeit, die wir jetzt noch schaffen müssten, die würde doch auf einer ganz anderen Seite liegen, nämlich dass wir selber eben in große Rechenzentren investieren. Ich glaube, was haben wir bekommen? 200 Milliarden war jetzt die KI.
Ja, was wurde nur, ja.
So, das ist ja letztendlich in dem Sinne Peanuts. Das sind ja ganz andere, Amerika hat ja ganz andere Summen, die rausgeben. Und alles damit weiterentwickeln.
Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass wir mit 200 Milliarden, die ein Rechenzentrum in den USA kostet, in Deutschland oder in Europa wahrscheinlich sogar zwei hinkriegen, weil das hier nicht so teuer sein wird. Also ein führender KI-Entwickler, der kriegt in den USA seine 10 Millionen plus im Jahr, der macht das hier in Europa im Zweifel für 200.000 oder ist schon in die USA ausgewandert. Das sieht man ja, und das hat man auch gesehen, dass die Chinesen auf einmal sehr viel günstiger Sachen produzieren, die irgendwie fast genauso gut sind. Sollte man vielleicht mit einrechnen.
Absolut, aber dennoch, auch da muss ja irgendwie auch erstmal gebaut werden. Also klar, solange wir Modelle aus Amerika das Business aufbauen und damit arbeiten, bleibt die Unabhängigkeit und bleibt die Abhängigkeit und ja.
Also, vielleicht um da noch ein paar Zahlen reinzukrümeln. Ne? Ich habe da mal ein bisschen rechnen lassen und weil ich mich mit der Frage beschäftigt habe, so okay, was müssten wir denn eigentlich bezahlen, um da gleichzuziehen? Und die Zahl, Hannes, die kam ja gerade schon, irgendwer hat gesagt, 700 Milliarden investieren die aktuell in 2026. Wenn ich es richtig gelesen habe, wird in den USA aus der privaten Wirtschaft überwiegend 700 Milliarden investiert. Und das, also zum Vergleich, was war es? Sie haben mir die Zahl rausgeschrieben. Der gesamte EU-Haushalt, nicht von den Nationalstaaten, aber der EU, sind 190 Milliarden in einem Jahr. Ne? Da merkt ihr schon so, warte mal, da haben wir ein kleines Delta. Und wenn man es hochrechnet, ich hoffe, ich habe das jetzt hier richtig rechnen lassen, dann müssten wir pro Jahr ab jetzt und wahrscheinlich für immer ungefähr 5% der Staatsausgaben nur hier reinbuttern, ab sofort.
Das ist das, was wir eigentlich der NATO schulden wollen, ne?
Richtig. Die NATO ist, die NATO sind zwei, die waren immer 2%, richtig. Und das jetzt ist, glaube ich, sind wir schon auf 5 hochgestiegen, Hannes?
Ja, die Amerikaner haben da so ein bisschen an der Schraube gedreht und wollen ein bisschen mehr Geld.
So, jedenfalls, was ich sagen will, ist, es ist jetzt nicht so, dass es, also es ist groß und es ist echt, aber es ist jetzt nicht unmöglich. Es würde nur erfordern, dass wir jetzt uns halt wirklich als Gesellschaft und Volkswirtschaft hinsetzen und sagen, okay, wir müssen dieses Geld jetzt mobilisieren. Und dann ist natürlich die logische Anschlussfrage, auf was verzichten wir denn, damit wir das machen können? Und wie kriegen wir das denn verkauft sozusagen?
Ja, weil Geld ist das, was wir in Europa gerade irgendwie nicht zu viel haben. Also seht ihr ja daran, ne, dass so ein Sondervermögen von 100 Milliarden schon das Maximale ist, was wir da irgendwie rausgequetscht kriegen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass in der allgemeinen Diskussion in Deutschland, in der Politik als auch irgendwie in der Tagesschau, das Thema KI so groß sei, dass da irgendjemand einen 100-Milliarden-Topf aus der Politik rausquetschen könnte. Ne? Die private Wirtschaft ist da bei uns auch nicht untätig. Da gibt es auch ein paar große Player. Gerade irgendwie die Schwarzgruppe sehe ich da, die Telekom vielleicht. Da gibt es auch ein paar. Also wir machen ja nicht nichts. Aber da hast du schon recht, die Summen, die du da zusammengerechnet hast, werden wahrscheinlich schwierig werden.
Aber Hannes, du sprichst da was an, wo wir jetzt auch tatsächlich ein bisschen aktiver werden können. Also handgreiflich, wie heißt das? Spürbar was machen. Wie?
Handfest?
handfest was machen können, ja, wo wir was anpacken können. Hier ist nämlich, es wird viel zu wenig darüber geredet, was wir ja schon seit Jahren sagen. Und da müssten wir in irgendeiner Weise, auch als Verein, müssen wir uns selber halt fragen, GMKI, ja, wie können wir denn jetzt mehr Leute erreichen? Und zwar nicht nur so, wie wir das sowieso schon machen, dass die aktiv teilnehmen, sondern dass wir auch wirklich Leute erreichen, die noch gar nichts davon gehört haben und noch nichts oder nur sehr passiv mitbekommen haben und die denen zum Verstehen geben, was hier auf dem Spiel steht. Nämlich, um das vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, wie klar wir das gesagt haben, also eben, wir begeben uns dann in eine Abhängigkeit von China und Amerika, die nicht so richtig abzuschätzen ist, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was das dann heißen wird, kurz, lang und mittelfristig und so weiter. Aber eine Abhängigkeit, der ich lieber nicht sein will. Das heißt, also da müssten wir uns dann nochmal als Verein eben fragen, was können wir hier bewirken.
Im Thema Vision, ne? Also was ja auch in dem Paper im Prinzip dann an irgendeiner Stelle noch einfordern, ist halt, wo ist die Positivvision? Also wenn du von den Leuten willst, dass sie jetzt x Prozent von unserem Volkseinkommen oder Vermögen jetzt in was investieren, warum sollte ich das tun halt? Was habe ich da am Ende von? Jetzt nicht materiell, sondern generell. Da passiert zu wenig. Und das ist jetzt nicht unbedingt nur die Aufgabe der Industrie und der Politik, sondern vielleicht auch von Gruppierungen wie zum Beispiel diesem Verein.
Uns und euch, das muss ich jetzt nutzen, um einfach mal die Hörer aufzufordern, sich zu beteiligen, gerne auch bei uns auf der Webseite zu gucken. Wir haben demnächst wieder ein paar Veranstaltungen und podcast@gmki.org ist unsere E-Mail-Adresse, wo ihr gerne mitdiskutieren könnt. Wir nehmen das dann auch gerne hier auf. Sind wir schon bei einem Abschluss? Ich meine, meine letzte Frage wäre so ein bisschen, ich habe das gelesen als Überschrift, die wichtigste KI-Nachricht des Jahres, dieses ganze Mythos-Gedöns. War das so? Ist es jetzt vielleicht der Weckruf, den wir gerade als Europa gebraucht haben? Meint ihr, das wird ankommen?
Sputnik-Moment meinst du?
Und werden wir drauf warten, was die Amerikaner machen und vielleicht dann wirklich erst reagieren, wenn es wirklich akut pressiert, wenn Corona schon ausgebrochen ist, wie du das am Anfang gesagt hast?
Wo sind die, muss man in der Politik anrufen? Wo sind die Anrufer aus der Politik? Das würde mich immer extrem interessieren. Also ganz ehrlich, die können es nicht mitbekommen haben. Und wenn man das sieht und ignoriert in den Zeiten, wo wir leben, dann haben sie ihren Job auf jeden Fall komplett verpennt.
Wer hat denn von uns mal bei der Politik nachgefragt? Wer hat denn mal einen Politiker angeschrieben oder auf irgendwelchen Veranstaltungen versucht, in die Richtung etwas zu fragen? Ich nicht, muss ich ganz klar sagen hier. Und ich hatte schon ein paar Mal die Idee, ja, wir müssen doch mal unsere Politiker, die Abgeordneten, die für uns Verantwortliche sind, anschreiben und wirklich mal hören, was die denn da machen. Ich habe noch nicht mal ein Parteiprogramm gelesen, um zu sehen, was da für KI ist. Also selbst ich, der sich theoretisch dafür einsetzt und sehr viel damit beschäftigt, hab nichts gemacht. Wie sollen denn dann die Leute, die gar keine Ahnung davon haben, sich damit beschäftigen?
Ey, also, das wäre doch Hannes, das wäre doch eine geile Hausaufgabe vor der
nächsten Woche Podcast,
Folge.
Jens Spahn.
Wir lesen erstmal nach. Wir können ja das irgendwie aufteilen und wir schreiben die mal an. Uli, du machst deinen MP, Steffi, du bist auch in einem anderen Wahlkreis. Wir können ja, ist ja kein Problem, wir können einfach mal anschreiben, wie sie denn das empfinden und was denn da so jetzt die Vorgehensweise diesbezüglich ist als besorgter Bürger. Und dann tragen wir das hier mal zusammen. Das wäre doch spannend.
Total. In diesem Sinne beende ich jetzt diese Folge für heute. Wir setzen uns noch ein paar Minuten zusammen und spinnen Pläne, wie wir an die Politik rankommen und werden euch dann, liebe Hörer, nächste Woche den aktuellen Stand mitgeben. Bis dahin sage ich vielen Dank für die Diskussion und tschüss ihr drei. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.